Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 386. 386 Folgen, haben wir eine ganze Menge gelabert. Aber ich möchte Sie dennoch ganz herzlich begrüßen, genauso herzlich wie bei der allerersten Folge, die wir jemals gemacht haben. Und da ist noch jemand, der Sie ebenfalls begrüßen möchte.
Ja, hallo, hier ist der Heinz. Auch ich möchte alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Freue mich, dass Sie dabei sind, dass Sie uns zuhören. Einen Punkt muss ich dem Wolfgang widersprechen. Wir haben nicht nur gelabert, wir haben auch schon mal Informationen rübergebracht. Du willst zum Beispiel heute auch zu uns etwas über die internationale Funkausstellung erzählen.
So, Informationen haben wir rübergebracht. Früher haben die Leute immer gesagt, Selbstlob stinkt, aber irgendwo hast du ja recht. Aber
ich
wir haben gesagt, wir. Ach so, na gut. Ja, die internationale Funkausstellung in Berlin. Aber, naja, die Messe mausert sich so ganz, ganz, ganz langsam, obwohl sie wird ja so unglaublich breitbandig von der Thematik her über Nähmaschinen und Haushaltsroboter und alles das, was irgendwie damit zu tun hat. Alles, mit dem man kochen kann, Kochpötte, Gabeln, Messer, Besteckkästen, stricken, nähen, häkeln, alles das findet man da. Wobei erschlagen wird man natürlich von allen Dingen, die ein Display haben oder Lautsprecher haben. Lautsprecher machen Krach, auf der IFA Mordskrach, und Displays machen es hell und warm immer noch, obwohl sie keine Röhren mehr haben, wie das schon mal gewesen ist. Ja, und diese Displays, da geht man ja in eine neue Richtung, nicht nur für TV-Geräte, sondern auch im Bereich Computertechnik, und zwar 4K. Müssen wir da, Heinz, mal auflösen, was heißt das eigentlich, 4K?
Das sind die Displays, die in einer Richtung 4000 Pixel Auflösung haben. Die also, wirklich, jetzt haben sie 3840 mal 2560. Die sind auf der internationalen Funkausstellung, der IFA, vorgestellt worden. Und da hat zum Beispiel Panasonic ein 4K-Tablet gezeigt. Das ist jetzt nicht keins zum Mitnehmen mit 4000 Pixel, da gibt es die Technologie noch nicht zu. Aber es ist immerhin 20 Zoll, also eher was für einen Schreibtisch als zum Mitnehmen. Soll aber immerhin 4.500 Euro kosten. Gut, das ist jetzt etwas für die Early Adapter. Und natürlich werden auch unsere Zuhörer, die sich ja mit sowas auskennen, sagen, so einfach ist das ja gar nicht. Wie kriege ich denn meine Videos da drauf? Denn mit dem normalen HDMI-Schnittstelle geht's noch nicht. Oder so wie die Technologie ist, wird es jetzt nicht gehen. Aber dafür hat das HDMI-Forum im Rahmen der IFA den neuen Übertragungsstandard HDMI 2.0 veröffentlicht. Der ist abgestimmt auf die 4K-Videos, der also mit diesen 3840 mal 2160 Pixeln bei 60 Bildern pro Sekunde. Das ist schon mal was. Daneben können dann noch 32 Audiokanäle übertragen werden mit einer dynamischen Lippensynchronisierung, also einer Software, die die Sprache mit der, die also die Lippenbewegung mit dem Audio übereinstimmt.
Ja, die sucht sich die Gesichter dort im Mund und dann nimmt sie die Bewegung wahr und versucht, ein Bild und Ton synchron zu ziehen. Das ist schon eindrucksvoll, sowas.
Ja, das ist ja gerade bei digitalen Übertragungen, können die ja schon mal auseinanderlaufen.
Ja.
Ich sehe es bei meinem normalen Digitalrekorder, ich muss meinen Arm so ein Stück zurücklaufen lassen, damit die Synchronisation dann wieder da ist.
Ja, die Audio-Abtrennstrecke. Habe ich auch das Problem.
Bitte?
Am Computer habe ich auch das Problem.
Ja, ich habe das jetzt ganz stark gemerkt. Ich habe so einen Bluetooth-Bose-Lautsprecher. Der ist wunderschön zum Musik hören. Bloß wenn ich da Filme drauf gucke auf dem Rechner, muss ich den per Kabel anschließen.
Tja.
Weil die Bluetooth-Übertragung dann auch zeitverzögert ist.
Der ganze komplizierte Kram hat alles irgendwo eben Nachteile. Ein einfacher Lautsprecher, irgend so ein beschissenes Fuzzi-Teil, der hat so gut wie keine Laufzeiten im Verstärker und da kommt der Ton eben so raus, wie er reinkommt. Hast du da hochwertige Technik dazwischen, hast du neue Probleme. Aber gut, das zweite Problem ist natürlich, wir haben gar keine Inhalte dafür. Wenn ich mir Fernsehsendungen heute ansehe, da gibt es teilweise welche, die sind analog. analog aufgenommen in einer Qualität, da spritzen mir die Fußnägel durch die Schuhe. Muss ich ganz ehrlich sagen, was soll ich dann mit 4K? Was man dort zeigt, sind natürlich Demos. Und diese Demos sind mehr als beeindruckend. Also von der Technik, von der Hardware her, sind diese Dinger wirklich einfach nur spitze. Wenn man da Landschaftsaufnahmen sieht, Wasser, Wiesen oder sonst was, und sieht die kleinste Bewegung, hoch aufgelöst, keine Pixel mehr, das ist einfach irre. Und auch die Leuchtdichte, die da ist. Nur auf der anderen Seite, wenn ich mir dann Ekel Alfred ansehe da drauf, der 35 Jahre alt ist, dann ist das Bild genauso beschissen wie vor 35 Jahren. Und solange wir nicht Filme haben, die das auch wirklich ausnutzen können, bringen die Dinger nicht so allzu viel.
Es gibt natürlich Anwendungen nicht bei der Filmübertragung, sondern das ist dann eher im Computerbereich für Grafiker, für Animateure, also die Computeranimationen erstellen, das sind ja keine Animateure, Entschuldigung. Für die ist das hochinteressant. Die sind für jedes Pixel froh, das sie haben, weil die dann bessere Qualität, leichter arbeiten können. Und dieses 20-Zoll-Tablett, das auf der Messe vorgestellt worden ist, das ist eben für den Anschluss, beziehungsweise ist ja ein Rechner. Es ist ein i5-Prozessor drin, läuft Windows 8 drauf, hat eine Karte da drin, also 256 Gigabyte Platte, SSD drin, hat Kamera drin für Videokonferenz, also ist ein normaler Windows-Rechner im Prinzip, der eben mit diesem hochauflösenden Display ausgestattet ist.
Ja.
Und das sehe ich auch als erste Anwendung dafür. Ich sehe, die HDMI-Schnittstelle muss natürlich so jetzt definiert werden dafür, für die Geräte, damit die Inhaltelieferanten irgendwann in der Lage sind, auch die neuen Hardware zu bedienen.
Tja, wenn die Inhaltelieferanten das Geld dafür haben, solche Inhalte zu generieren, dann können sie die auch liefern. Na, wir werden es sehen. Auf jeden Fall, diese 3D-Hype ist etwas abgeflacht. Natürlich sieht man noch an allen Ecken irgendwas mit 3D. Aber jetzt kommen, sagen wir mal, so die Nachmacher, die Nachzügler damit. Und die Branchenführer, die kommen alle mit 4K-Displays. Gut, muss ja immer was Neues da sein. Die Leute müssen ihre alte Sachen, die der geplanten Obsoleszenz noch nicht zum Opfer gefallen sind, dennoch wegwerfen und was Neues kaufen, damit die Wirtschaft weiterläuft. Ja, laufen tut auch etwas anderes, und zwar Seagate. Seagate hat etwas vorgestellt, und zwar nach eigenen Angaben die dünnste Festplatte der Welt. Eine 500 Gigabyte Platte nennt sich Ultra Mobile HDD. Und die ist nur 5 mm dick. Kann man eigentlich gar nicht mehr von dick sprechen, aber dünn, kann man sagen. So, drin ist ein 8 GB Flash-Speicher als Cache. Und damit können Sie recht hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Dann die Leistungsaufnahme von diesem Teil, die soll irgendwo herunterzufahren sein, bis auf 0,14 Watt. Man hat da auch praktisch Vergleiche, dass man sagt, die ist nicht höher als bei einem Tablet mit einem 34 GB Flash-Speicher. Und die Geschwindigkeit, die Übertragungsgeschwindigkeit, soll im Bereich von einer 16 GB Flash-Karte liegen. So, und um in Zahlen zu sprechen, also die Leistungsaufnahme im Idle-Mode liegt bei knapp 0,5 Watt und bei Datenzugriff, wenn das Ding also echt baggern muss, bei 1,4 Watt. Es ist eine 2,5 Zoll Platte, die mit 5400 Umdrehungen pro Minute läuft. So, und zum Gewicht, naja, mancher dicke Spatz ist schwerer, 93 Gramm, mehr wiegt dieses Ding nicht. Es ist schon erstaunlich, ja. Die SATA-Schnittstelle macht 6 Gigabit pro Sekunde. Latenzzeit ist mit 5,6 Millisekunden angegeben. Und die Datentransfergeschwindigkeit, so sagt Seagate, soll 100 Megabyte pro Sekunde betragen. Ja. Was sie kostet, hat noch kein Mensch verraten, oder was sie kosten soll. Und das Teil soll also in Kürze in den Handel kommen. Und ja, wann wir es als Einzelteil kaufen können, ist noch nicht klar, weil es zuerst mal als Kit verkauft wird für die Hersteller von solchen High-End-Club-Computern.
Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, ob nicht die schnelle Entwicklung der SSD-Platten oder wenn die ReRAMs jetzt kommen, ob die nicht die wieder vom Markt ziemlich schnell verdrängen werden.
Heinz, das ist ein ewiges Rennen. Das Rennen, das haben wir seit Jahrzehnten. Das gab es immer so. Wir haben also immer Platten gehabt, die waren zu langsam, dann waren die Arbeitsspeicher, früher war es dynamisches RAM zum Beispiel, waren schneller als eine Platte, die damals 80 Millisekunden Zugriffszeit hatten oder 160 habe ich auch noch im Kopf. Ja, und dann wurden aber die Platten schneller und da wurden die Speicher schneller und so ging das immer hin und her und so wird es wahrscheinlich auch weitergehen. Irgendeine Entwicklung ist wieder die Herausforderung für die anderen nochmal ein Schüppchen draufzulegen und solange die Physik mitspielt, wird dieses Spiel wohl weitergehen. Es sei denn, die Kostenschere würde zu weit auseinanderklaffen, dass irgendeine Technologie der anderen gegenüber zu teuer würde und dennoch von den Leistungsdaten vergleichbar wäre. Das ist wahrscheinlicher anzunehmen, als dass eine von beiden einfach so aussterben würde.
Mhm. Aber es gab ja auf der Messe nicht nur was zum Speichern. Die ganzen Hersteller von diesen E-Book-Readern, also sei es Kobo, Sony, Kindle, wie sie immer heißen, haben ja die Panels drin, die mit dieser elektronischen Tinte, mit E-Ink arbeiten, von der gleichnamigen Firma. Also das ist ja ein Spin-off des MIT. Die haben jetzt auf der Messe was Neues gezeigt, eine neue Display-Generation, die nennt sich Carta. Und soll gegenüber dem Vorgänger, also den aktuellen Sachen, eine Kontrasterhöhung nochmal um 50% bieten. Dass sowohl der Schwarzwert soll schwärzer sein und weiß soll weißer sein. Denn das Problem bei den E-Ink-Technologie ist ja, das sind ja dunkle Plättchen, die in einem weißen Öl schwimmen. Das ist jetzt sehr platt formuliert. Bitte erschlagt mich nicht dafür. Und durch einen elektrischen Impuls werden diese schwarzen Plättchen entweder nach unten gezogen oder nach oben gezogen. Sind sie oben, ist es schwarz oder grau, sind sie unten, ist es weiß oder eben milchig. Und was denen eben gelungen ist, ist diesen Kontrast oder diese milchige Flüssigkeit weißer zu kriegen und die trotzdem, wenn die Plättchen weiter oben sind, dass man besseres Schwarz sieht. Das ist natürlich wunderschön für die E-Ink-Reader, obwohl ja mittlerweile auch manche Experten sagen, die haben keine Zukunft mehr, das wird alles das Tablett machen. Auf der anderen Seite, wenn ich sehe, ich habe so ein ganz einfaches Tablett für 40, 45 Euro gekauft, das wiegt gerade mal 100 Gramm und da gehen so ungefähr 1000 Bücher drauf, da kann man sich doch ganz leicht einfach so ein Ding mitnehmen und einfach so seine Bücher unterwegs lesen. Da brauche ich nicht einen ganzen Stapel mitnehmen. Auch weil die alle PDFs können, mache ich mir zum Beispiel meine Daten ins PDF, schiebe das rüber und kann dann auch unterwegs nachsehen, mal wenn ich denn ein Referenzmanual habe oder was. Denn alles hat man ja nicht im Kopf. Oder hast du alles im Kopf?
Ja, groß genug wäre ja dafür, aber nee, da fallen auch viele Sachen wieder raus, über die ich nicht mehr nachdenken möchte. Eine Sache, so am Rande wurde in einem etwas kleineren Kreis etwas vorgestellt mit viel Tamtam, etwas, was noch gar nicht gab, nur Muster, Samples wurden da vorgestellt, von einer Firma, Sigmo heißt die. Und die hat ein kleines Gerät vorgestellt, das man an den Hemdenkragen klipsen können soll. Und das kann 25 Sprachen vorlesen zum Beispiel, irgendwelche Texte, oder auch übersetzen, und zwar quasi online übersetzen. Man definiert also
vorher... Das ist doch klasse.
Ja, und sagt...
Also braucht man kein Englisch, Französisch, irgendwas mehr zu lernen, sondern nimmt sich nur noch das Gerätchen mit.
Ja, das Ding kann Japanisch, Hebräisch, Mandarin, Koreanisch, Spanisch, Englisch, Deutsch, klar, Italienisch, Arabisch... Ich weiß nicht, was noch. Also 25 Sprachen. So, und dann muss man vorher einmal ein Sprachpaar eingeben, also sagen Deutsch nach Mandarin. Und das war es eigentlich. Und dann redet man Deutsch da rein und das Dingen hat nach einer kurzen Zeit dann das, was ich gesagt habe, hoffentlich auch richtig, in Mandarin wiedergegeben. Und mein Mandarin sprechender Partner, der hat dann in seiner Sprache da reingesprochen und das Ding hat in Deutsch zurückgequakt. Oh, es war einfach nur Zukunft. Plötzlich war die Zukunft da. Naja, und dann hat es aber irgendwo mal ein bisschen gehakt und gemacht. Und ganz plötzlich wurde klar, dass diese $15,000 Entwicklungskosten, also mittlerweile haben sie sogar 100.000 gesammelt für dieses Gerät, was, wenn es nächstes Jahr auf den Markt kommt, $50 kosten soll, dass dieses Gerät per Bluetooth über ein Mobiltelefon mit dem Internet verbunden ist. Und wenn man dann tiefer bohrt, da erfährt man, dass das, was man da reinspricht, erstmal zu Google geschickt wird, bei Google übersetzt wird. Und wenn es dann zurückkommt, genau das Gleiche rückwärts, wenn der andere spricht. Also, für mich muss ich ganz ehrlich sagen, so schön wie diese Zukunft wäre, ist es erstmal ein großer Fake. Denn dafür gibt es schon längst eine Softwarelösung für jedes Android-Telefon, eine App, die man herunterladen kann. Und mit der kann man genau das machen, allerdings für 0 Euro. Aber jetzt sagte Sigmo dann, ja, wir wollen aber auch eine Offline-Funktion anbieten, bei der der Anwender dann vorher ein Wörterbuch herunterladen kann. Also, man ist sich wohl selbst nicht ganz sicher, wenn Sie so etwas hören und lesen, und das wurde da von einigen Kollegen sehr hochgepriesen, da sollten Sie immer daran denken, alle auf dieser Welt kochen nur mit Wasser. Und wenn Ihnen jemand solche schönen Science-Fiction-Geschichten erzählt, dann muss ein Pferdefuß dran sein.
Ein bisschen Science-Fiction ist ja auch noch das Firefox OS für Telefone. Obwohl sich da ja im Moment einiges tut. Die Mozilla Foundation hat mittlerweile eine Entwicklerversion an Softwareentwickler rausgeschickt, damit Apps entwickelt werden. Denn es soll mit der Einführung des Programms, das ja wahrscheinlich so im nächsten Jahr kommen soll, soll auch denn direkt eine App-Umfeld da sein. Das Ganze soll heißen Phones for Apps for Firefox OS, ein etwas seltsamer Name. Sie sind dran seit Juni diesen Jahres und sammeln zurzeit Applikationen. Ich meine, wenn es kommt, ist es wunderschön. Es ist ein offenes Betriebssystem. Die Mozilla Foundation ist ja bekannt für eben den Firefox-Browser, für Thunderbird, für Seawolf oder wie heißt das immer. Und zeichnen sich dadurch aus, dass sie Produkte haben, die sehr, sehr gut sind. Und einige von den Handyherstellern sind mittlerweile auf den Zug aufgesprungen und werden auch im Laufe des nächsten Jahres Firefox OS Handys anbieten. Und wenn dann auch genug Apps dafür da sind, ist es sicherlich zum Erfolg verdammt. Hoffentlich.
Ja. Ich habe noch einen. Da muss man noch jetzt noch einen draufsetzen auf diesen Übersetzer, den ich ja eben hatte. Das Dateiformat AZW, das ist von Amazon. Und damit, sage ich mal, verbasteln die ihre E-Books, die von ihren E-Book-Readern gelesen werden. So, und das lässt sich nicht ganz so einfach konvertieren. Ich habe zwar schon gelesen und gehört, dass es dafür Programme gibt, aber hier haben wir jetzt einen sehr findigen Wissenschaftler aus Österreich, der Peter Burkhardthofer, und der hat seine Kinder geärgert. Der hat denen ihren Lego Mindstorm Bausatz weggenommen, hat daraus einen Scanner entwickelt, mit dem er diese Bücher abfotografiert hat und sie dann über diesen Mindstorm in reinen Text verwandelt hat, weil er sich eben geärgert hat. Das ist also irgend so ein Gestell aus so ein paar Stangen, also nicht die typischen Lego-Bausteine, was er vor die Tastatur von seinem Klappcomputer stellt, und das Teil guckt auf das Display und anschließend bekommt dann hinten raus dann die ganz normale Textdarstellung. Also eine sicherlich interessante, lustige Lösung, wenn man sich geärgert fühlt von jemand, der eigene Formate bringt und macht, dann passiert so etwas. Wir haben aber auch noch ein anderes Thema, Heinz. Und zwar ein Thema, wie man aus zwei Kranken einen Gesunden macht, was ja in der realen Welt nicht funktioniert. Aber du hast dich über speziell dieses Thema, und die Auflösung kommt dann gleich von dir und deinem Kollegen, mal mit unserem Gast, den wir den Öfteren haben, den Rudi Kulzer, darüber unterhalten, was wird jetzt aus Microsoft und was wird aus Nokia. Wir sollten uns das einfach mal anhören.
Stephen Elop, der Chef von Nokia, hat, so glaube ich, Heimweh nach Microsoft. Oder Rudi Kulzer in München, könnte das eine andere Ursache haben, dass er die Handysparte an den Software-Riesen verkauft hat?
Ja, hallo Heinz. Ja, ich glaube also, dass es Heimweh ist, ist sicher nicht das Motiv, sondern das sind ganz massive wirtschaftliche Gründe. Nokia ist ja praktisch pleite, ist am Ende. Und Nokia war der große Marktführer zu Zeiten, wo das Smartphone keine so große Rolle gespielt hat. Da gab es ja überall die Nokia-Geräte. Und in der Zeit von diesen Smartphones, die ja heute gang und gäbe sind und von Apple und von Samsung beherrscht werden, ist Nokia trotz des kleinen Erfolgs der neuesten, des neuen Modells, sind am Ende. Und von der anderen Seite her, dem Ballmer bleibt gar nichts anderes übrig, als dass er Nokia mit ins Boot holt, weil es ist ja so, dass die anderen beiden haben ja beide ein Modell, wo sie eigene Hardware herstellen und dazu das eigene Betriebssystem, die eigenen Software haben. Und dies scheint zurzeit in dieser Branche das Modell zu sein, das man machen muss.
Und ja, Apple macht es ja so. Apple macht ja alles selber. Ja, eigenes Betriebssystem, eigene Hardware. Die Samsung setzen ja auf das Google-Betriebssystem Android.
Samsung setzt auf Google-Betriebssystem Android, ist richtig, keine eigene Software, ist aber ein großer Lieferant für viele verschiedene Modelle. Hat also die Stärke von Samsung liegt als der Hardware-Lieferant in der Szene. Und obwohl ja Google sogar eine eigene Schiene hat, die haben ja Motorola gekauft, den Oberpionier von Handheld, ne? Das spielt aber da keine so große Rolle. Also von Google, Android kommt die Software und Samsung ist also der große Hardware-Player und Microsoft steht irgendwo dazwischen. Ne?
Es ist ja auch etwas anders noch erstaunlich, was mich dabei verwundert hat. Der Deal mit Nokia ist ja gerade mal 5,4 Milliarden US-Dollar. Gut, ist auch viel Geld, etwas mehr als mein Taschengeld.
Ja, gut.
Aber Google hat ja für Motorola, wann war es, vor 2 Jahren oder sowas, 12,5 Milliarden bezahlt, also mehr als das Doppelte.
Ja, ja, und da hört man eigentlich auch nicht besonders viel von diesen Motorola-Dingen da, ne?
Ja gut, es gehört das Google Nexus, das basiert ja auf der Hardware von Motorola.
Ja, das ist schon richtig. Also Microsoft hat im Moment genügend Geld, steht also von der finanziellen Seite noch sehr gut da. Und wie gesagt, wenn jetzt Nokia kaputt gegangen wäre, und das war kurz davor, dann hätte Microsoft eine ganz wichtige Ebene verloren. Also ich denke, dass die Windows-Software, also Windows-Mobile-Software, das ist 80% bei Nokia oder so. Es gibt zwar so 2, 3 andere, bei Chinesen, Huawei oder so, aber dann wäre das Totenglöckchen sofort für die Mobile-Software von Microsoft, mit der sie ja schon nie Glück gehabt haben. Also da werde ich mal bei den Kommentatoren, Microsoft hat das verschlafen, das würde ich heftig in Abrede stellen. Microsoft hat es nie geschafft, trotz vieler Versuche.
Warum einmal gut, dieses Windows Phone 6 war ja recht langsam.
Ja, eins, die haben ja schon, kannst du dich erinnern, 96, als der Bill Gates dann auf seine Comdex wegen, da ging es ja erst um diese kleinen Organizer-Handhelds. Ne? Mhm. Aus denen haben sich ja diese Musikplayer und daraus haben sich ja diese neue Typ von Handys, also Smartphones entwickelt. Und Microsoft wollte immer mit dabei sein und ist immer hinterhergehält und hat es nie hingekriegt. Also so alt ist die Geschichte schon. Und darum haben sie es auch beim Handy nicht hingekriegt.
Ich meine, Smartphones werden ja millionenfach verkauft. Nokia hat im letzten Quartal oder im vorletzten Quartal, glaube ich, 7 Millionen Windows Phone Handys verkauft. Ist nicht besonders viel. Rechnet man das weiter hoch und will denn diesen Kaufpreis von 5,4 Milliarden irgendwann in absehbarer Zeit kriegen, dann müssten die ungefähr, so schätzen Fachleute, Insider, 50 Millionen Geräte verkaufen. Das heißt also mehr als das Sechsfache von dem, was sie jetzt machen.
Ja, gar kein Ansatz, weil die sind im Preis irgendwo dazwischen. Sie sind kein super günstig billig, also super günstig, nennen wir mal super preiswert, wo alle sich drauf stürzen, weil sie etwas Tolles kriegen für wenig Geld, und sind aber relativ hochpreisig, wo der Platz sehr stark besetzt ist von den Apple und den Samsung-Geräten. Also das ist äußerst schwierig, die sind eingeklemmt ohne Ende.
Ja, ich meine, es haben sich ja auch einige schon aus dem Windows-Geschäft, also Windows-Phone-Geschäft zurückgezogen. Ja. Das ist zum Beispiel LG, Dell, Acer und ZTE. Ja. Die bauen die nicht mehr. Samsung baut noch ein paar nebenher, wahrscheinlich nur, um die Technologie noch weiter mitzukriegen. Ja. Also sind im Prinzip jetzt nur Nokia, HTC und Huawei auf dem Markt.
Huawei heißen die. Ja, die wollten den Namen schon ändern, weil den keiner aussprechen kann, aber es haben dann doch wieder zurückgenommen, habe ich heute in der Zeitung gelesen. Huawei. Aber die Chinesen auf jeden Fall. Naja, also die ganze Situation ist äußerst schwierig. Es sind also zwei Felder, meine ich. Das eine ist also, gelingt es Microsoft, das sind die abgeschlagenen Dritter. Ne? Samsung ist ganz vorne und dann Apple. Samsung Größenordnung, was weiß ich, 60%, Apple so um die 17-20%, also Apple iPhone. Und dann Microsoft war jetzt in letzter Zeit mit 4% waren die mit dabei, also deutlich abgeschlagen und haben aber die Pflicht, mindestens den Platz 3 zu besetzen, weil die BlackBerry, die sind ja weg. Also alles andere sind ja heute Nischenprodukte oder weg. Ne? Also das sind die drei und da ist Microsoft der abgeschlagene Dritte. Und jetzt ist also wirklich die Frage, ob sie das damit machen können. Und insofern keine Sehnsucht von dem Stephen Elop, das ist ja Kanadier, zurück nach Microsoft, sondern das sind einfach wirtschaftliche Zwänge.
Es halten sich natürlich auch die Gerüchte, dass Stephen Elop der Nachfolger von Ballmer werden könnte, der ja seinen Rücktritt zum Jahreswechsel erklärt hat.
Da ist sehr viel dran, was ich auch so in der Szene höre und mich umhöre. Also da ist sehr viel dran, weil der war bei Microsoft von, lass mal sehen, von Januar 2008 bis September 10 hat er bei Microsoft und war die Business Division, also dem Office Dynamics, das ist jetzt so das CRM von Microsoft, also da war er tätig und ist dann zu Nokia gekommen. Und das heißt, wenn der zurückkommt, also der hat von beiden Sachen Ahnung, also das würde ein Insider-Outsider sein, also in der jetzigen Situation wahrscheinlich sogar eine ideale Besetzung für die Aufgaben der Zeit.
Also vielleicht doch ein Schachzug für seine persönliche Karriere?
Ich glaube gar nicht so sehr. Ja, Karriere, wenn du wisst, ja, er bewahrt sein Gesicht. Ich denke, ja, aber es ist wirtschaftlich. Also nur ego-getrieben würde sowieso nicht funktionieren. Ich meine, der Ballmer hat es ja nicht aus Ehrgeiz, sondern aus Pflicht auch übernommen, ne? Weil sein Chef, der Gates, ist ja weg, ging ja damals weg und er hat es dann übernommen und doch für recht lange Zeit eigentlich gehalten, 13 Jahre.
Aber der hört jetzt ja auf.
Der hört definitiv auf. Der Marktschreier der hat keine Vision und nichts, die der Gates auch schon nicht hatte. Da wird immer das wildeste Zeug geschrieben, aber der Gates hatte auch keine Vision und der hat ein großes Glück gehabt, dass er im Nachhinein den Deal von mit IBM verstanden hat, was ihm da aus Versehen geglückt ist und hat damit so 20, 25 Jahre lang den Platz der Arbeitsrechner, ne, Desktop. Das hat er beherrscht.
Wird diese Kombination Microsoft-Nokia eine wirkliche Konkurrenz oder eine Gefahr für Apple?
Meine Antwort ist nein.
Also ist es nicht die Win-Win-Situation, von der Ballmer immer spricht?
Ja, gut, was soll ein anderer sagen? Der konnte nicht sagen, eigentlich haben wir keine Chance, ich mache es aber trotzdem, kann er ja nicht sagen. Ne?
Wir werden es weiter beobachten, Rudi, und hoffen aber, dass es trotzdem irgendwie für beide weitergeht. Vielleicht nicht so als großer Marktführer, aber...
Ja, jetzt müssen sie mal überleben, als kleiner Teilnehmer.
Also vielen Dank nach München, Rudi. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss. Ja, interessant. In den meisten Sachen kann ich hier nur zustimmen. Rudi hat die Sache richtig gesehen und auch die Entwicklung, die auf uns zukommt, klar erkannt. Und wie du es dargestellt hast, Heinz, muss ich schon sagen, es war wirklich zu erwarten. Naja, was war noch zu erwarten? Ich glaube,
dass unsere Sendezeit mal zu Ende geht.
Genau, das war auch zu erwarten. Und da möchte ich mich ganz herzlich bei Thomas Ritter bedanken, unseren Shopbetreiber, und bei seiner Frau. Ich durfte bei Ihnen zu Gast sein. Wir haben über den Shop gesprochen und was man möglicherweise Neues machen kann und haben ein paar Ideen ausgedacht und da arbeiten wir im Moment dran. Und sobald klar ist, wie man was wo machen kann, naja, dann werde ich mal die Ideen vorführen, mal zeigen in einer Sendung, in einer Fernsehsendung natürlich, weil man hier beim Hören ja nicht so gut zeigen kann. Und dann sehen wir weiter. Also, Thomas und Claudia, vielen Dank. Viele Grüße nach Pinneberg und allen anderen, die uns jetzt zuhören. Heinz, was sagen wir denn am Ende?
Ja, Daumen hoch.
Ja,
Daumen hoch. Schönen Tag noch.
Und immer ein Bit übrig behalten. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.